Und jetzt zieht das Hitzehoch weiter Richtung Westen. Italien steht das Schlimmste noch bevor.
Die große Hitze in Teilen der USA lässt nicht nach.
In Arizona herrschen seit 17 Tagen Temperaturen von mehr als 43 Grad.
Wetterextreme nehmen auch in China deutlich zu.
Vor allem in Spanien, im Süden Italiens und Frankreichs wurden gestern vielerorts Hitzerekorde gebrochen.
Das könnte dann wirklich sehr, sehr unerträglich werden und auch gesundheitlich gefährlich sein.
Ja, ihr habt es gerade gehört, in den letzten Tagen war es an vielen Orten nicht so einfach, cool zu bleiben.
Hier geht's um Temperaturen und um gefühlte Temperaturen.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Klaus Jansen.
Und Anne Präger aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Wir schauen, wie es diese Woche so läuft auf dem Planeten Erde und bei seinen Bewohnerinnen und Bewohnern.
Ja, man könnte sagen, es läuft. Also ja. Zumindest bei Lebewesen mit Schweißdrüsen läuft es.
Wobei, der Schweiß läuft jetzt vielleicht gerade nicht so sehr bei uns in Deutschland, aber an vielen anderen Orten auf dem Planeten, da herrscht in diesen Tagen eine schweißtreibende, ziemlich extreme Hitze, unter anderem im Mittelmeerraum.
Deswegen haben wir uns gefragt, wie wird eigentlich genau ein Temperaturrekord gemessen und wann ist Bullenhitze für die Gesundheit besonders gefährlich?
Im Mittelmeerraum wurden diese Woche so einige Temperaturrekorde aufgestellt, zum Beispiel Rom 43 Grad, Mallorca 44 Grad oder Katalonien, also auf dem spanischen Festland, mehr als 45 Grad.
45, ja. Also wobei all diese Werte erstmal offiziell bestätigt werden müssen und das kann ja auch ein bisschen dauern.
Bisher war es in Europa so, offiziell die höchste Temperatur auf dem Kontinent, die je gemessen wurde, waren 48,8 Grad. Das war vor 2 Jahren in Sizilien.
Und wenn wir uns anderswo auf der Erde gerade so umsehen, dann wird es sogar noch heißer, also auf anderen Kontinenten.
In Nordafrika, da herrschen nämlich im Moment teilweise bis zu 50 Grad, was jetzt selbst für Nordafrika außergewöhnlich ist. Und über Teilen der USA hat sich seit Wochen so eine regelrechte Hitzeglocke niedergelassen.
Ja, besonders krass ist die Lage in der Stadt Phoenix in Arizona. Seit 3 Wochen wird es jeden Tag mindestens 43 Grad heiß, Celsius. Und auch nachts bleibt es über 30 Grad heiß. Und da gibt es noch nicht mal eine kalte Dusche.
Taking a cold shower, forget it. All the water pipes are warm. And so it is hard to get cold water during the summer.
Denn, ihr habt's gehört, alle Leitungen sind einfach warm. Da ist nichts mehr mit Kaltduschen, sagt Michelle, die vor 3 Jahren nach Phoenix gezogen ist. Und was sie auch sagt, mehr als 10 Minuten am Stück draußen sein, das fühlt sich wie ein Ofen an und ist eigentlich nicht zum Aushalten.
More than 10 minutes is unbearable.
Ja, da helfen dann quasi nur noch Klimaanlagen. Und auch anderswo in den USA ist die Hitze heftig. Also laut der US-Wetterbehörde wurden innerhalb von einer Woche mehr als 800 neue Temperaturhöchstwerte gemessen. Um jetzt nicht schon wieder zu sagen, dass es Rekorde sind. Also das klingt ja irgendwie so positiv, Rekorde.
Ja, so ein bisschen wie im Sport, ne? Wenn alle klatschen, wenn dann jemand einen neuen Rekord aufstellt.
Ja, Rekord. Genau. Ja, und auch in China, da ächzen die Menschen unter Hitze und es gibt da einen neuen Extremwert, der auf Bestätigung wartet.
Und zwar im Nordwesten von China, da wurden nämlich zum ersten Mal im Land 52,2 Grad Celsius gemessen. Und zwar im Bereich einer großen Senke zwischen Bergen in der Region Xinjiang in der Turpan-Senke.
Das ist sehr genau. Es ist jetzt aber kein Erdkundeunterricht oder so.
Nein, ich erwähne das deswegen, weil in der Turpan-Senke noch ein zweiter Rekord aufgestellt wurde. Okay. Und zwar am Rand dieser Senke, am Fuß der flammenden Berge, was ein sehr passender Name zu sein scheint. Da wurden diese Woche nämlich sogar 80 Grad gemessen.
80 Grad Celsius jetzt,
oder? Ja, Celsius. Genau. Da gibt es nämlich so ein Riesenthermometer, also als Attraktion für Touristen. Das ragt 12 Meter in die Höhe. Und dieses Thermometer zeigte im chinesischen Fernsehen 80 Grad an und da liefen dann in der Tat auch noch Leute rum und bewunderten diese Anzeige.
Ja, das würde ich genau machen. Wo liegt da jetzt der Fehler? War das jetzt ein Fake oder war es 80 Grad?
Nein, das war höchstwahrscheinlich kein Fake. Der Unterschied liegt darin, dass diese 80 Grad die Temperatur der Bodenoberfläche im prallen Sonnenschein waren.
Okay, und die 52 Grad waren das dann nicht,
oder? Nee, die waren ein Wert im Schatten.
Okay, also wir reden ja jetzt immer selbstverständlich über diese Temperaturen, wenn es ums Wetter geht. Ich glaube aber, es wird Zeit, Anne, dass du kompakt zusammenfasst. Also wie und wo misst man bitte die Temperatur jetzt richtig?
Die Basics.
Wenn in Wettermeldungen Temperaturen vorkommen, dann sind das immer erstmal Lufttemperaturen. Und die werden seit dem Ende des 19. Jahrhunderts standardmäßig auf der ganzen Welt gleich gemessen. Und zwar draußen, auf einer offenen Fläche ohne Bäume oder Gebäude in der direkten Umgebung, denn die könnten die Bewegung der Luft stören oder die Messwerte anders verfälschen. Und das Thermometer selbst befindet sich dann in so einer größeren Kunststoffhülle mit Öffnung, damit das Thermometer erstens immer im Schatten ist und zweitens trotzdem rundherum gut belüftet. Und das Ganze befindet sich in einer Höhe von 2 Metern. Auf diese Standards haben sich die Länder der Welt geeinigt und sowas legt die Weltorganisation für Meteorologie fest.
Okay, diese 80 Grad im Sonnenschein in China, habe ich jetzt verstanden, die fließen also nicht in diese amtliche Temperaturstatistik mit rein.
Nee, genau. Dagegen die 43 Grad in Rom, dann nach einer finalen Bestätigung schon, denn das war genau so eine Lufttemperatur in 2 Metern Höhe im Schatten.
Ist das jetzt immer noch verkraftbar oder ist das schon gefährlich?
Das ist eher schon gefährlich, aber trotzdem, es kommt bei Temperaturen immer darauf an.
Ja, ist klar, dass es jetzt irgendwie total unbefriedigend ist, diese Antwort, oder?
Ja, deswegen versuche ich das ein bisschen konkreter zu machen.
Ja, bitte.
Also, ob Menschen bei so einer Bullenhitze umkippen, das hängt noch an weiteren Wetterfaktoren, nämlich an der Luftfeuchtigkeit, an der Sonneneinstrahlung und am Wind.
Also, wenn es dann trockener ist und wenn es windiger ist und wenn Wolken am Himmel sind, dann lässt sich diese Hitze dann besser aushalten.
Genau. Und es kommt dabei aber natürlich auch auf einzelne Menschen an, also zum Beispiel aufs Alter und auch aufs Geschlecht, weil Frauen haben im Schnitt weniger Schweißdrüsen und deswegen können sich Frauen auch schlechter runterkühlen selber.
Okay, das tut mir jetzt ein bisschen leid für dich. Sorry, no offense.
Es hängt natürlich auch davon ab, welche Klamotten man trägt und wie körperlich aktiv man da gerade ist. Und es ist zum Beispiel in Deutschland so, dass der Deutsche Wetterdienst versucht, all diese Faktoren in eine andere Art von Temperaturangabe einzurechnen. Und zwar in die gefühlte Temperatur. Die ist also nicht gefühlig, sondern das ist ein echter Wert, den man ausrechnen kann. Und wenn es jetzt sonnig und schwül und windstill ist, dann liegt die gefühlte Temperatur sehr viel höher als diese Temperaturangabe, die aus dem Schatten kommt, die ein Thermometer im Schatten zeigt.
Ja, und welche gefühlte Temperatur ist für uns Menschen jetzt unangenehm?
Also so eine gefühlte Temperatur von über 32 Grad ist laut dem Deutschen Wetterdienst schon eine starke Wärmebelastung. Und wenn es dann über 38 gefühlte Grad Celsius geht, dann ist es extrem. Und zum Vergleich, also Rom oder auch andere Teile Italiens oder auch Spaniens diese Woche wären da definitiv in die Kategorie extrem gefallen.
Okay, das ist jetzt aber ja schön zu wissen, dass es so eine gefühlte Temperatur gibt. Aber wie finde ich das jetzt raus? Also wenn ich jetzt auf meinem Smartphone in so eine Wetter-App gucke, gibt es dann auch Infos zur gefühlten Temperatur?
Also wenn du in eine Wetter-App guckst, dann sind standardmäßig die Temperaturen, die da drin stehen, erstmal diese ganz klassischen Lufttemperaturen, wie vorhin erklärt. Das heißt, eine App, die auch diese gefühlte Temperatur in Grad Celsius angibt, kenne ich persönlich jetzt nicht. Aber was man finden kann im Netz, ist beim Deutschen Wetterdienst, da gibt es so eine Vorhersagekarte mit gefühlten Temperaturen für die nächsten 24 Stunden in Europa.
Das ist ja zumindest schon mal etwas. Also, ja.
Und was es auch gibt, wenn man jetzt unbedingt eine App haben will, es gibt da vom DWD eine Warnwetter-App, die zeigt zum Beispiel Hitzewarnungen an. Also da wird man gewarnt, wann wird es so heiß und schwül, dass man einfach jetzt nicht mehr in der Sonne joggen sollte. Und die App, die bietet dann auch so eine Deutschlandkarte zum thermischen Empfinden an. Also was kommt in den nächsten 24 Stunden auf mich zu? Also werde ich das, was da an Temperaturen kommt, mit der Luftfeuchtigkeit, die dann herrschen wird, wohl als sehr heiß empfinden oder vielleicht nur als warm?
Ja, das finde ich auf jeden Fall mal praktisch. Das packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes.
Heißes Wetter, extreme Temperaturen, Klimawandel. Ja, was kann man denn da eigentlich als kleines Deutschland gegen machen? Eh nicht viel, oder?
Wenn die großen Länder da nicht mitziehen, also die USA oder China, was soll der ganze Aufwand dann hier bei uns?
Solche Argumente kommen euch vielleicht bekannt vor. Gerne auch noch das Argument, ja Mensch, hier wird ein neues Windrad aufgestellt, aber China baut ja gerade unzählige neue Kohlekraftwerke. Was soll das dann eigentlich bringen?
Also fest steht, auch die Entscheidungen, die in Deutschland und in der Europäischen Union getroffen werden, die sind enorm wichtig, um dem Klimawandel zu begegnen. Wir gehören nämlich weltweit auch zu den größten Verursachern von Treibhausgasen. Aber ohne die USA und ohne China, da wäre der Kampf gegen den Klimawandel wohl tatsächlich verloren.
Und deswegen schauen wir jetzt auf diese beiden Länder, denn immerhin, seit dieser Woche reden die wieder miteinander über das Thema Klima und Klimaschutz. Da hatte es eine ganze Weile Funkstille gegeben wegen politischer Meinungsverschiedenheiten.
In dieser Woche war aber der US-Klimabeauftragte John Kerry zu Besuch in China und er hat auch nochmal gesagt, wie wichtig Klimaschutz ist für den ganzen Planeten.
President Biden is really hopeful
Präsident Biden hofft, dass wir die Klimaagenda voranbringen können. Es ist unglaublich wichtig, dass unsere beiden Länder zusammenkommen und dem Rest der Welt zeigen, wie wir zusammenarbeiten und beginnen, dieses Problem mit der erforderlichen Dringlichkeit anzugehen.
Und auch Chinas Ministerpräsident Li Xiang sagt, dass China das Thema ernst nimmt.
Derzeit steht die Welt vor der gewaltigen Herausforderung, auf den Klimawandel zu reagieren. Es ist notwendig, dass China, die USA und alle Länder der Welt sich besser koordinieren, einen Konsens herstellen und Maßnahmen beschleunigen.
Die USA und China wollen auf jeden Fall weiter darüber reden. Bis zur nächsten UNO-Klimakonferenz, die steht Ende November in Dubai an. Und welche Rolle diese beiden Länder für das Klima weltweit spielen, das fasst Klaus jetzt für euch zusammen.
Die Basics.
China und die USA sind die beiden Top-Verursacher von CO2-Emissionen. Zusammen kommen allein diese beiden Länder auf über 45% des jährlich ausgestoßenen Kohlendioxids. Das ist also fast die Hälfte weltweit. Chinas Emissionen sind in den letzten Jahrzehnten massiv gestiegen und aktuell ist allein China weltweit für rund ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich. Bei anderen Treibhausgasen sieht es ähnlich aus. Ein Großteil kommt in China aus der Verbrennung von Kohle. In den USA kommen die Emissionen vor allem von Gas und auch von Öl.
Wir haben da also zwei Länder, zwei sehr unterschiedliche politische Systeme und auch zwei unterschiedliche Strategien, was, wann und wie gegen den Klimawandel getan werden soll.
Die USA, die arbeiten daran, weiter weniger Treibhausgase auszustoßen als bisher. Klimaneutral werden wollen die USA dann 2050.
Das wäre auch der Zeitplan der Europäischen Union.
Ja, genau. Und China hat da einen anderen Zeitplan. Also erst im Laufe dieses Jahrzehnts sollen die Emissionen überhaupt aufhören zu steigen. Erst danach sollen sie anfangen zu sinken. Und China peilt die Klimaneutralität spätestens 2060 an.
Das klingt jetzt vergleichsweise spät, aber um das mal positiv zu sehen, die beiden aktuellen Hauptverursacher von CO2 weltweit haben einen Zeitplan und das Problem auf dem Schirm.
Ja, und das passiert ja nicht ganz uneigennützig. Also da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Immer neue Temperaturhöchstwerte in den USA und auch in China. Dazu kommen Dürren, Starkregen, Überschwemmungen, Extremwetter, wo man hinguckt. Und auch die beiden Länder, die aktuell am meisten Klimagase ausstoßen, die haben schon seit Jahren massiv mit den direkten Folgen zu kämpfen.
Und das sind dann auch gute Argumente offensichtlich, um aktiv zu werden, sowohl für die demokratischen USA als auch für den Einparteienstaat China.
In den USA, da hängt viel davon ab, welche Partei jetzt gerade an der Macht ist. Und jede Wahl, die führt halt zu Unsicherheiten dabei, wie wichtig das Thema Klimaschutz in Zukunft in den USA dann noch genommen wird.
China arbeitet dagegen 5-Jahrespläne ab und im aktuellen Plan steht eben, dass bis 2025 noch weitere Kohlekraftwerke gebaut werden sollen. Das heißt, die Wirtschaft dort ist nach wie vor noch stark von fossiler Energie abhängig.
Gleichzeitig werden in China aber auch erneuerbare Energien gefördert, also die aktuell nur rund 10% am Strommix ausmachen. Das soll sich aber ändern. In Wind- und Solarkraft wird massiv investiert. China baut in diesem Bereich jedes Jahr mehr auf als viele andere Industrieländer zusammengenommen. Aber das ist halt ein riesiger Kraftakt. Und damit das klappt mit der Klimaneutralität von China bis 2060, da müssen ja tausende Milliarden Euro investiert werden.
Mit dem Finger auf China zeigen ist allerdings nicht ganz berechtigt, weil es ist jetzt nicht so, als ob die Menschen da vor Ort, die da leben, die größten Umweltsünder sind und wir in Europa im Vergleich viel weniger Treibhausgase verursachen, weil dieser Vergleich haut so nicht hin, denn in China wird ja unendlich viel an Waren hergestellt und dann überall hin in die ganze Welt exportiert. Das heißt also, auch viele westliche Firmen haben ihre Fabriken in China. Und diese Fabriken, die treiben in China die Treibhausgasstatistik mit nach oben. Und die Waren landen dann gar nicht unbedingt am Ende in China, sondern eben zum Beispiel auch bei uns.
Da steckt aber jetzt auch ein schöner Gedanke mit drin. Also ein kleines bisschen können wir also auch hier in Deutschland mithelfen, die Klimabilanzen von China und auch von den USA zu drücken, nämlich mit der Entscheidung, was und wie viel wir neu kaufen und ja, was vielleicht auch nicht.
So, wir verlassen jetzt mal die große Weltbühne der Klimapolitik und werden für unser drittes Thema in dieser Folge etwas privater.
Wir reden jetzt über Gefühle, auch ich als Mann rede über Gefühle.
Tust du das sonst nicht, Klaus?
Doch, natürlich.
Und zwar reden wir über Gefühle, die vielleicht in euch hochkommen, wenn ihr im Wald spazieren geht und da stehen ganz viele dürre, tote Fichten. Oder wenn im Park, jetzt im Sommer schon, die Bäume wegen der Trockenheit ihre Blätter abwerfen.
Ja, oder in den Bergen, also wenn man vor einem Gletscher steht und ja, da ist nur noch so ein kläglicher Rest von übrig.
Und wer jetzt bei solchen Anblicken traurig wird, der ist damit nicht allein. Für diese Art von Gefühlen gibt es inzwischen auch einen Begriff, und zwar Solastalgie.
Solastalgie, also so ähnlich wie Nostalgie.
Genau, und damit ist gemeint Schmerz oder Traurigkeit darüber, dass eine Landschaft oder ein Stück Natur zerstört ist.
Der Begriff Solastalgie, der ist noch relativ neu, den gibt es erst seit 2005. Da hat ihn nämlich ein australischer Umweltwissenschaftler erfunden. Also ganz wörtlich heißt Solastalgie übersetzt Leiden an Trostlosigkeit.
Jetzt könnte man denken, na toll, dann habe ich jetzt endlich ein Etikett, das ich an mein Gefühl kleben kann. Es gibt einen Fachbegriff, na super. Aber Psychologinnen und Psychologen, die gehen davon aus, dass es schon wirklich helfen kann, wenn man bewusst wahrnimmt, was man da so fühlt.
Ja, und zu wissen, dass man mit so einer Traurigkeit nicht alleine ist. Also das kann ja auch schon ein bisschen Trost spenden und ein erster Schritt sein.
Und in diesem Begriff Solastalgie, da steckt außerdem eigentlich auch noch ein positiver Gedanke drin. Nämlich, dass heile Natur Menschen glücklich machen kann und Trost spenden kann und gut tut, was ja inzwischen auch so etliche Studien belegen, also zum Beispiel draußen in der Natur spazieren gehen, das kann Stress abbauen.
Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr über Solastalgie wissen wollt, dann findet ihr Lesestoff in den Shownotes. Oder falls ihr einen Tipp habt, also wie den ihr gerne teilen würdet, wie ihr mit Solastalgie umgeht, dann meldet uns gerne an updateerde@deutschlandfunknova.de.
Was geht?
Jetzt gucken wir uns mal an, was schon gut läuft bei den Themen Klima und Natur, also wo es Erfolge gibt.
In vielen Städten gibt es ja mittlerweile so Verkehrsprojekte. Also da stehen dann plötzlich große Pflanzenkästen mit Bäumen drin auf der Straße. Die Cafés, die stellen ihre Tische und Stühle auf die Fahrbahn. Ja, und die Parkplätze sind weg.
Und die Autos sollen dann bitte schön draußen bleiben. Also autofreie Straßen, Pop-up-Fußgängerzonen und Fahrradstraßen.
Diese Verkehrsberuhigungsprojekte, die werden aber auch kritisiert. Und ein Argument ist, der Autoverkehr, der wird dadurch nicht weniger, der verschiebt sich nur in Nachbarstraßen, wo ja auch Menschen wohnen, ja, und da knubbelt sich dann so richtig.
Das klingt ja auch irgendwie erstmal logisch, aber so pauschal stimmt das offenbar gar nicht. Das zeigt eine Analyse vom Deutschen Institut für Urbanistik. Das ist ein unabhängiges Institut, das Kommunen berät bei der Verkehrsplanung.
Die Fachleute, die haben sich viele Verkehrsprojekte angeguckt in Deutschland, aber auch in Spanien oder in England. Für Autos gesperrte Straßen, verkehrsberuhigte Häuser, Blocks und Viertel. Und da hat sich gezeigt, es gibt ein Anpassungsverhalten. Also das heißt, die Leute, die sind da im Schnitt seltener Auto gefahren. Wenn die Umgestaltung allerdings attraktiv war, also wenn man sich da zu Fuß oder mit dem Rad wohlgefühlt hat, dann wurde das auch angenommen.
Das heißt jetzt nicht, dass auf diesen Nachbarstraßen dann gar nichts los war. Die waren schon stärker genutzt als früher, aber sie waren eben nicht zu voll. Es war also nicht so, dass da bloß Verkehr umgeleitet wurde, sondern es hatte offensichtlich tatsächlich ein Umdenken eingesetzt und alles in allem waren weniger Autos unterwegs.
So war das zum Beispiel bei autofreien Straßen in Berlin, in München, Hamburg, Bremen, Erfurt, Potsdam, zeigt die Analyse, aber auch in weitgehend autofreien Gebieten in Barcelona oder in London. Und je länger solche Projekte laufen und je mehr Straßen mit einbezogen wurden, desto mehr hat sich das Verhalten der Menschen dann auch geändert.
Zum Schluss haben wir ja so eine kleine Tradition. Die Frage, Klaus, was hast du aus dieser Folge mitgenommen? Gab es irgendwas für dich Überraschendes?
Ja, Solastalgie ist so das neue Wort, was ich, glaube ich, gelernt habe.
Ja, gibt es da eigentlich ein Adjektiv zu? Heißt das dann?
Solastalgisch.
Okay, es kommt noch nicht so richtig überzeugend
über unsere
Lippen.
Traurig im Wald rumstehen, ja.
Ja, genau.
Und bei dir?
Traurig unter der heißen Dusche stehen, weil man denkt, ich hätte gerne eine kalte Dusche. Ja, also
in Phoenix, Arizona.
Ja, genau. Ich habe großes Mitgefühl mit Menschen in Phoenix, Arizona.
Allerdings.
Deine Minute Natur.
Jetzt nehmen wir euch noch mit in einen Ort im Süden Afrikas.
Und zwar an den Rand der Linyanti-Sümpfe in Botswana.
Und die Sonne, die ist gerade untergegangen.
Und zwischendurch wird's laut, immer dann, wenn sich ein Nilpferd zu Wort meldet.
Wir melden uns nicht mehr zu Wort. Anne und Klaus melden sich nämlich jetzt hier ab.
Und sagen tschüss. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.